Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zu Episode 58 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram. Info für Spotify-User. Auf Spotify findet ihr die neuesten Episoden. Für alle Episoden seit Beginn verweise ich auf Podcast.de und YouTube.
Das Thema dieser Episode.
In den frühen 50er Jahren stand die junge Bundesrepublik vor einer elementaren Frage. Wem gehört die Stimme im Äther? Nach dem Krieg hatten die Alliierten den Deutschen den Rundfunk nach dem Muster der britischen BBC übergeben. Dezentral, unabhängig und politisch pluralistisch. Die Deutschen nannten es das öffentlich-rechtliche System. Doch diese Unabhängigkeit gefiel nicht jedem. Speziell aus Bonn kam ein unmissverständlicher Versuch, die Medienkontrolle zurückzuerobern. Die Regierung von Konrad Adenauer kämpfte über Jahre hinweg verbissen darum, einen Bundesrundfunk zu schaffen, um die aus ihrer Sicht zu linke Berichterstattung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es war ein Machtkampf zwischen dem Bund und den Ländern, den Regierungen und den Rundfunkanstalten. Es ging um Sendezeiten, um Finanzen, um die Frequenzverteilung und um nichts Geringeres als die demokratische Kontrolle über die wichtigste Kommunikationsplattform der Nachkriegszeit. Werfen wir einen Blick auf das Ringen um die mediale Souveränität Westdeutschlands.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Für diese Episoden stütze ich mich vor allem auf die Bücher von Hans Bausch, Rundfunk in Deutschland, Band 3, 4 und 5, erschienen beim Deutschen Taschenbuchverlag München 1980. Die Bände 3 und 4 befassen sich mit der Rundfunkpolitik nach 1945, während Band 5 von Hans-Jörg Bessler auf die Zuschauer- bzw. Zuhörerforschung eingeht. Als die neuen Rundfunkgesetze durch die Landtage der Bundesländer erarbeitet wurden, gaben die US-Streitkräfte die 10 Gebote für den Rundfunk heraus. Diese sollten in die neuen Gesetze einfließen, um einen Rückfall in den Propagandarundfunk des NS-Staates zu verhindern. Die Alliierten zwangen den Deutschen gewissermaßen eine Verfassung für den Rundfunk auf, die auf Pluralismus basierte. Konkret bedeutete das: Alle großen Religionen, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände sowie politische Parteien sollten ausreichend Raum erhalten. Gleichzeitig musste die Berichterstattung wahrheitsgemäß, objektiv und frei von Diskriminierung sein. Obwohl die Rundfunkgesetze 1948-49 beschlossen und die Rundfunkhäuser zum Großteil bis zur Gründung der Bundesrepublik im Mai 1949 in deutsche Hände übergeben wurden, behielten die Alliierten bis 1955 die Rundfunkhoheit. Bundesregierung und Landesregierungen konnten hier zwar Initiativen starten, benötigten aber die Zustimmung der Alliierten. Der Status der beschränkten Souveränität zeigte sich also im Bereich des Rundfunks in recht deutlicher Form. Das Saarland erhielt beispielsweise erst 1952 ein Rundfunkgesetz. Nachdem eine Volksbefragung im Oktober 1955 eine überwältigende Mehrheit für einen Beitritt zur Bundesrepublik ergeben hatte, wurde auch der saarländische Rundfunk umgebaut und ging mit Eintritt des Saarlandes in die Bundesrepublik am 1. Januar 1957 in deutsche Hände über. Ein Beitritt zum SWF wurde abgelehnt. Im restlichen Bundesgebiet gab es gewisse restaurative Bestrebungen, die versuchten, den politischen Einfluss auf die Rundfunkhäuser zu erhöhen. Dies war teilweise erfolgreich, allerdings waren bereits so viele Akteure im Rundfunk unterwegs, dass es nicht mehr gelang, einen dominierenden Einfluss zu erzielen. Zwar konnten die Landesregierungen einen Fuß in die Rundfunkhäuser bekommen, allerdings mussten sie sich den Einfluss mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und vor allem den Landesparlamenten teilen. Das Bundesverfassungsgericht sorgte mit einem Urteil 1961 zudem dafür, dass die Bundesregierung aus den Rundfunkhäusern komplett wegbleiben musste. Nach der Gründung des Landes Baden-Württemberg im Jahr 1952, eine Zusammenlegung von Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, wurde zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bzw. seinen Vorgängern ein Staatsvertrag zum SWF abgeschlossen. Damit ging auch dieser Sender in deutsche Hände über. Weitere deutsche Änderungen der 1950er beinhalteten die Aufspaltung des NWDR in NDR und WDR sowie die Gründung des Senders Freies Berlin, SFB. Der NWDR hatte einen besonders schweren Stand in der Bundesrepublik. Sowohl in Berlin als auch in NRW wurde er heftig attackiert. Immer wieder verwies der NWDR auf den Frequenzmangel, über den ich noch sprechen werde. Doch das bremste die Bemühungen von West-Berlin und NRW nicht aus. Auf Seite 187 heißt es in Band 3: Für die geteilte Metropole Berlin, deren Bevölkerung schwer unter dem Verlust der Hauptstadtfunktionen litt, bedeutete Rundfunk mehr als nur Anspruch auf die Versorgung mit einem Programm. Die West-Berliner verstanden sich als Stimme der Freiheit für die Landsleute in der sowjetisch besetzten Zone. Letztlich konnte der NWDR die Gründung einer Rundfunkanstalt in West-Berlin nur verzögern, aber nicht verhindern. Die ersten Pläne aus dem Frühjahr 1949 mündeten, trotz Widerstands der westlichen Alliierten, in einem Gesetz im November 1953. Der SFB startete im Juni 1954 mit seinen Sendungen und konnte ab Herbst 1957 auch das ehemalige Rundfunkhaus des DDR-Senders Berliner Rundfunk, welches im britischen Sektor stand, übernehmen. War der Verlust West-Berlins für den NWDR zwar ärgerlich, aber nicht kritisch, so war die Abspaltung des WDR geradezu existenzbedrohend. Die NWDR-Zentrale stand in Hamburg, aber 57% der Hörer und damit auch der Gebührenzahler lebten in NRW. Ohne NRW hätte der NWDR mit massiven finanziellen Einbußen leben müssen. Der NWDR tat daher alles, um eine Abspaltung des WDR zu verhindern. Anfang 1954 war jedoch klar, dass dies nicht mehr möglich war. Am 31. März 1956 endete die Existenz des NWDR. Für eine Weile gab es eine lose Verbindung zwischen NDR und WDR, den Nord- und Westdeutschen Rundfunkverband NWRV, der aber auch nur bis 1961 hielt und dann aufgelöst wurde. Für Köln, den neuen WDR, war es ein Befreiungsschlag mit einem Überschuss von 11 Millionen D-Mark und der neue Sender konnte kraftvoll durchstarten. Für den NDR in Hamburg und Hannover dagegen war es die kalte Dusche, ein Fehlbetrag von 3,2 Millionen D-Mark. Der NDR musste sofort in den Sparmodus schalten. Alleine schon aus finanziellen Gründen mussten Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg im NDR zusammenbleiben. Einzelne Sender hätten das gleiche Problem gehabt wie Radio Bremen, eine zu geringe finanzielle Basis. Erneut bot der NDR Radio Bremen einen Beitritt in den eigenen Senderverbund an und erneut lehnten die Bremer ab. Der größte Konflikt in dieser Zeit war der zwischen der Bundesregierung und den Rundfunkanstalten bzw. den Ländern. Da der Rundfunk in öffentlich-rechtlicher Form so nicht im Grundgesetz steht, gab es bis 1961 von der Bundesregierung aus Versuche, den Rundfunk mit einem Bundesrundfunkgesetz an sich zu ziehen und damit die Oberherrschaft der Staatsregierung über den Rundfunk wiederherzustellen, den es seit der Weimarer Republik gegeben hatte. Immerhin hatte der Bund keine eigenen Sender und musste mit den Sendern der Länder leben. Und das gefiel der Bundesregierung überhaupt nicht. Als Regierung wurde sie natürlich von den Medien kritisiert, in einer Demokratie ein normaler Vorgang. Der Impuls jeder Regierung ist es natürlich, Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen. Das Argument, das die Regierung damals brachte, war, dass der Rundfunk zu links sei und daher unter Bundeskontrolle gehöre, um Balance und Neutralität wiederherzustellen. Da allerdings auch die CDU und CSU regierten Länder sich dagegen wehrten, zog das zu links Argument nicht wirklich. Die Regierung Adenauer versuchte in drei Phasen, den Rundfunk unter ihre Kontrolle zu bringen. In der ersten Phase von 1949 bis 1953 scheiterte sie damit jedoch an den Alliierten, die weiterhin die Oberhoheit über den Rundfunk behielten. In der zweiten Phase von 1953 bis 1957 versuchte die Regierung über Verhandlungen einen Fuß in die Rundfunkanstalten zu bekommen, scheiterte dabei jedoch an den Bundesländern. In der dritten Phase von 57 bis 61 versuchte die Regierung dann vollendete Tatsachen zu schaffen. Geplant war die Einführung von drei Rundfunkanstalten, einem deutschlandweiten Sender auf Langwelle, einem Auslandssender auf Kurzwelle und einem zweiten Fernsehprogramm. Als Verbündeten hatte die Regierung die Bundespost, die auf diesem Wege ihre alten Zuständigkeiten zurückerobern wollte. Neben dem Zu-Links-Argument führte die Regierung noch das Scheinargument ins Feld, dass die Struktur des Rundfunks von den Alliierten auf Deutschland aufgedrückt worden sei, mittlerweile veraltet wäre und nicht zur Bundesrepublik passen würde. Die zahlreichen Änderungen, die in den 50er Jahren stattgefunden hatten, zum Beispiel die NWDR-Aufspaltung und die Gründung des SFB, wurden komplett ignoriert. Das dritte Argument hatte allerdings etwas Substanz. Demnach gab es keinen westdeutschen Auslandssender und keinen gesamtdeutschen Sender. Solche Sender wären ein Instrument der Außenpolitik und daher Sache des Bundes, nicht der Länder. 1959 brachte das Kabinett das Bundesrundfunkgesetz auf den Weg, welches die Gründung dieser drei Anstalten zum Ziel hatte. Die Länder klagten dagegen und bekamen Recht. Das Bundesverfassungsgericht kassierte große Teile des Bundesrundfunkgesetzes und bestimmte endgültig, dass der Rundfunk Ländersache wäre. Eine Ausnahme waren die beiden Rundfunksender, die als Instrument der Außenpolitik verstanden wurden. Ein Rumpfgesetz durfte in Kraft treten und bildete die Basis für den Kurzwellensender Deutsche Welle und den Langwellensender Deutschlandfunk. Aus der Konkursmasse des Adenauer Fernsehen genannten zweiten deutschen Fernsehprogramms entstand das ZDF. Kein Bundesstaatsfernsehen, aber eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ohne Bezug zu den Ländern. Erst nach der rechtlichen Pleite vor dem Verfassungsgericht gaben Bund und Bundespost endgültig auf. Wie sehr politische Ansichten jedoch die Meinung der Adenauer Regierung in dieser Frage prägten, zeigen folgende zwei Zitate. Das erste ist vom Journalisten Sebastian Haffner, der in Band 3 auf Seite 404 folgendermaßen zitiert wird. Das Original ist aus einem Beitrag in der Zeitung Observer vom 24. April 1960. Ein linksradikaler Nonkonformismus, weder kommunistisch noch sozialdemokratisch, aber regierungsfeindlich, geringschätzig gegen das Wirtschaftswunder, national selbstkritisch bis zur Grenze des Antideutschen, nach einer verspäteten Reue für die Nazisünden und manchmal nach einer verspäteten Verfolgung früherer Nazis rufend, dies ist eine wachsende Kraft in der westdeutschen öffentlichen Meinung in ungefähr den letzten 3 Jahren geworden. Sie bildet die Hauptströmung in der wiederauflebenden deutschen Literatur, hat Schwerpunkte in den Universitäten, in der protestantischen Kirche, in der Presse und beherrscht vollkommen das deutsche Fernsehen. Konrad Adenauer kommentierte diesen Beitrag folgendermaßen, abgedruckt in der gleichen Quelle auf der gleichen Seite. Und nun, meine Damen und Herren, Leute, die in einer eigenartigen, besonderen Geistesverfassung sind, liegen mir nicht. Darum glaube ich, wir sollten an die Regelung dieser Frage mit aller Energie herangehen. Sowohl Deutsche Welle und Deutschlandfunk hatten Vorgänger. Die Deutsche Welle startete bereits am 3. Mai 1953, wurde allerdings erst vom NWDR, später dann vom WDR betreut. Bezahlt wurde sie vom Bund und erst später mit den anderen ARD-Gesellschaften verwoben. Der Deutschlandfunk startete offiziell 1962, aber er hatte bereits einen beliebten Vorgänger, den deutschen Langwellensender von 1953. Dieser sendete anfangs nur Musik und war damit gerade in der DDR extrem beliebt. Erst der Ungarnaufstand 1956 führte dazu, dass auch Nachrichten gesendet wurden. Dieses Provisorium wurde dann durch den 1962 offiziell gestarteten Deutschlandfunk abgelöst. Der Deutschlandfunk hatte in den 50er Jahren einen Konflikt mit Norwegen ausgelöst, da er auf der Frequenz 151 kHz sendete und damit norwegische Sender störte. Durch eine leichte Verschiebung auf 153 kHz wurde dieser Konflikt gelöst. Hier eine kurze Übersicht über die zweite Generation an Rundfunkanstalten in Deutschland und ihre Eckdaten. Der Sender Freies Berlin, SFB, bekam seine gesetzliche Grundlage im November 1953 und startete im Juni 1954. Der WDR erhielt im Februar 1955 seine gesetzliche Grundlage und startete von Köln aus am 1. Januar 1956. Beim NDR dauerte es mit dem Gesetz bis zum Juni 1956, aber der Sendestart war ebenfalls am 1. Januar 1956. Es kam hier zu keinen Sendeunterbrechungen. Wie bereits erwähnt, erhielt der Saarländische Rundfunk seine gesetzliche Grundlage zum 1. Januar 1957. Am gleichen Tag trat das Saarland der Bundesrepublik bei und es begann die Ausstrahlung der Sendungen unter dem Namen Saarländischer Rundfunk. Die Deutsche Welle und der Deutschlandfunk waren die ersten Sendeanstalten, die auf dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 60 basierten. Ihr offizieller Sendestart von Köln aus war, wie erwähnt, der 1. Januar 62. Und das ZDF, das auf einem Staatsvertrag basierte, begann mit seinen Sendungen am 1. April 63. In den späteren 50er Jahren wurde die Zusammenarbeit der länderbasierten Rundfunkanstalten immer wichtiger. Schon seit 1946 hatten die Sender zusammengearbeitet, zum Beispiel bei Urheberrechtsthemen. Diese eher lose Zusammenarbeit wurde jedoch mit Aufkommen des Fernsehens immer wichtiger. Rundfunk konnte jede Station selbst betreiben. Aber es war von vornherein klar, dass ein Fernsehvollprogramm nur von allen Sendern gemeinsam betrieben werden konnte. Die Zusammenarbeit der Sender wurde daher in einer Allianz institutionalisiert. Der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, kurz ARD. Während uns heutzutage diese Abkürzung geläufig ist, kannte sie vor dem Sendestart des deutschen Fernsehens quasi niemand, obwohl es die ARD bereits seit 1950 gab. Auch die ARD ist kein Staatsbetrieb, sondern eine Allianz der einzelnen Rundfunkanstalten. Natürlich spielen hier ebenfalls Politiker eine Rolle, aber eben hauptsächlich über die Länderparlamente und in geringerem Umfang über die Landesregierungen. Der offizielle Start des ARD-Fernsehens war der 1. November 1954. Vorher hatte es aber auch schon Versuchssendungen gegeben. Das Nachrichtenflaggschiff, die Tagesschau, startete am 1. Oktober 1956. Anfangs war das Fernsehen nur für ein paar Stunden am Abend auf Sendung. Die Sendezeit wurde Stück für Stück erweitert. Dies sorgte dafür, dass dem Rundfunk die Zuhörer am Abend wegbrachen und die einstige Radio Primetime nun dem Fernsehen gehörte. Stattdessen wurde das Morgenprogramm zentrales Element des Rundfunks, dazu aber später mehr. Die Sender teilten sich die Last des Fernsehens mit einem Schlüssel auf. Nach dem ersten Schlüssel musste der NWDR 50% des Programms beisteuern, der BR kam auf 20%, HR, SDR und SBF auf 10%. Radio Bremen durfte freiwillig bis zu 5% liefern. Damit wurde auf die Leistungsfähigkeit der einzelnen Sender Rücksicht genommen, außerdem entsprach er in etwa der Zuschauerzahl. Dieser Verteilschlüssel wurde immer wieder angepasst. 1960 sah der Schlüssel folgendermaßen aus: BR 18%, HR 8%, NDR und WDR je 23%, Radio Bremen 4%, SFB, SDR und SWF jeweils 8%. Unter dem Dach der ARD wurde auch der UKW-Ausbau von allen Sendern zusammen durchgeführt. Die Zuweisung von nur wenigen und schlechten Frequenzen durch den Kopenhagener Wellenplan hatte dem Deutschen Rundfunk nur einen Ausweg gelassen: die Nutzung der neuen UKW-Technologie. Auf der Stockholmer Konferenz 1952 wurden Westdeutschland 31 Fernseh- und 246 UKW-Frequenzen zugewiesen. Dadurch war der Aufbau von zweiten Programmen im UKW-Bereich endlich möglich. Außerdem wurde das leidige Thema der Finanzen in einem ARD-Finanzausgleich ab 1954 erledigt. Einen dauerhaften Ausgleich gab es ab 1959, nachdem Radio Bremen schon fast zusammengebrochen war. Als Reaktion auf die Finanznot hatte der Bremer Sender 1956 sein Orchester auflösen und ein Viertel des Personals entlassen müssen. Der Finanzausgleich kam ab 1959 vor allem Radio Bremen und dem SFB zugute. Die steigenden Rundfunkkosten konnten bis weit in die 60er Jahre hinein durch die steigende Teilnehmerzahl finanziert werden. Der Rundfunkbeitrag, der 1924 auf 2 Reichsmark festgelegt worden war, lag bis 1970 stabil bei 2 D-Mark. Der Fernsehbeitrag wurde eher willkürlich auf 5 D-Mark pro Monat festgelegt und blieb ebenfalls bis 1970 stabil. Während die Rundfunkteilnehmerzahlen eher langsam anstiegen, gab es beim Fernsehen steile Wachstumskurven. 1954 hatte der Rundfunk knapp 12 Millionen Teilnehmer. Dies stieg bis 1963 langsam auf rund 16,5 Millionen an. Das Fernsehen dagegen startete 1954 mit nur wenigen tausend Teilnehmern. 1957 wurde die Zahl von 1 Million erreicht, 1961 waren es schon knapp 5 Millionen, 1963 schon rund 6,5 Millionen. Die Rundfunkanstalten galten damals wie heute als überfinanziert, gerade aber in der Anfangszeit nach dem Krieg war dies nicht zutreffend. Mit nur rudimentären Überbleibseln des Großdeutschen Rundfunks musste alles an Infrastruktur und Material neu aufgebaut werden. Das Sendestudio des SDR war anfangs ein auf dem Parkplatz abgestellter Ü-Wagen, aus dem nur live gesendet werden konnte. Wer also zum Mikrofon hin musste, durfte die Fahrzeugtüren nur sehr leise öffnen und beim Abtritt wieder genauso vorsichtig schließen. Wie Live-Musikaufführungen unter solchen Bedingungen möglich waren, kann man sich nur schwer vorstellen. Letztlich konnte aber der Rundfunkbeitrag nicht dauerhaft bei 2 D-Mark bleiben. Die Gehälter und Preise waren schließlich auch nicht auf dem Niveau der 20er Jahre stehen geblieben. Es war ohnehin schon erstaunlich, dass die Rundfunkgebühr von 1924 bis 70 stabil geblieben war. Wo gibt es denn sonst Kosten oder Preise, die sich fast 50 Jahre lang nicht ändern? Während der 70er Jahre gab es dann 3 teilweise deutliche Erhöhungen. Mitunter war die damals hohe Inflation ein Grund dafür, die erst in den 80er Jahren wieder absank. Die Teilnehmerzahlen stiegen in der Zeit weiter an und erreichten bis Ende der 70er Jahre fast Gleichstand zwischen Radio und Fernsehen. 1964 lag die Zahl der Radiohörer bei 17 Millionen, die der Fernsehzuschauer bei 8,5 Millionen. 1970 waren es 19 Millionen Zuhörer und 16 Millionen Zuschauer. Bis 1978 gab es dann 22 Millionen Zuhörer und 20 Millionen Zuschauer. Zu den Kuriositäten der 60er Jahre gehört der Versuch von Zeitungsverlegern, dem Rundfunk Handschellen anzulegen. Die Zeitungen beschwerten sich über geringere Auflagen und forderten, dass der Rundfunk Nachrichten erst dann bringen durfte, wenn sie bereits abgedruckt waren. Natürlich wurde diese Klage abgeschmettert. Sie zeigt aber, welche Mentalität damals im Kampf neuer gegen alte Medien existierte. Wenn man über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk spricht, muss man natürlich auf den Einfluss von Staat und Parteien zu sprechen kommen. Das war, wie bereits erwähnt, von Anfang an ein kontroverses Thema. Die Diskussionen, die in Band 3 und 4 der Quellen abgedruckt sind, erinnern in gewisser Hinsicht an Diskussionen, die es auch Jahrzehnte später bis heute gegeben hat, beziehungsweise immer noch gibt. In Band 4 ist auf den Seiten 762-63 zum Beispiel die Meinung eines Rechtsprofessors von 1973 abgedruckt, der schrieb: Sind die Parteien in den Rundfunkgremien zu stark repräsentiert, so verkümmert der Meinungsmarkt und verengt sich die politische Willensbildung auf wenige ohnehin schon bekannte vorprogrammierte Alternativen. Das Argument der Parteien war allerdings immer, dass die Landtage den Willen des Volkes unmittelbar abbilden und die Parteien daher auch je nach Stärke im Landesparlament entsprechend Einfluss auf die Rundfunkhäuser haben dürften. Zu dem Argument kann man stehen, wie man will. Ein zweites Argument ist aber nicht von der Hand zu weisen. Demnach würden Verbände ja eben nicht die Gesellschaft als Ganzes, sondern nur eine spezielle Interessensgruppe, häufig eine gesellschaftliche Minderheit, vertreten. Meine persönliche Meinung ist, dass es gerade dieser Mix aus unterschiedlichen Gruppen ist, der eine halbwegs realistische Vertretung der Gesellschaft in den Rundfunkhäusern erschafft. Es ist natürlich verständlich, dass jede Gruppe versucht, so viel Einfluss wie möglich anzuhäufen, aber nur weil man diesen Wunsch versteht, heißt es nicht, dass man ihm nachgeben darf. Trotz aller Kritik am politischen Einfluss auf den Rundfunk muss man anerkennen, dass der Einfluss der Politik auf die Medien heute geringer ist als zu Zeiten der Weimarer Republik zum Beispiel. Damals gab es noch Parteizeitungen in Millionenauflage, so etwas gibt es quasi nicht mehr. Seit den 80er Jahren gibt es zudem im Rundfunk und Fernsehen Privatsender und seit den 2000ern auch so viele internetbasierte Medien, dass eine Kontrolle der Medien in demokratischen Systemen kaum noch möglich ist. Wenn dies tatsächlich passiert, geht eine Gesellschaft in die Autokratie über. Um allerdings nicht in eigenen Medienblasen zu veröden, wird allgemein geraten, und dem kann ich mich nur anschließen, ein möglichst breites Spektrum an Medien zu konsumieren, nicht nur die Lieblingsquellen. In den 70ern waren sich die 3 großen Parteien in Deutschland, CDU, CSU, SPD und FDP, darin einig, dass der Rundfunk öffentlich-rechtlich organisiert sein soll. Die Handlungen der Politiker in den Rundfunkhäusern entsprachen am Ende auch nicht immer den Plänen der Parteizentralen, wie man aus Band 4, Seite 766 herauslesen kann. In der Regel haben sich Intendanten, Direktoren und Hauptabteilungsleiter professionellen Maßstäben verpflichtet gefühlt und mancher hat sogar seine Partei enttäuscht. Der Druck jedoch, den Politiker im Namen ihrer Partei immer wieder auf Intendanten, Direktoren und Chefredakteure ausgeübt haben, ist nicht zu leugnen. Rundfunkmitarbeiter waren nie Beamte und daher nie politisch weisungsgebunden. Zudem ist in einer Demokratie der Versuch der Einflussnahme einer Regierung auf den Rundfunk kurzsichtig. Nach einem Regierungswechsel würde schließlich die Kontrolle an die Konkurrenz übergehen. Wenn man aber keine Regierungswechsel mehr zulassen will, ist man in der Autokratie angekommen. Band 4 schließt auf Seite 857 mit folgendem Hinweis ab, der so auch heute noch gilt.
Selbstverständlich ist es keinem Beamten, keinem Minister und keinem Politiker verwehrt, die Programme von Hörfunk und Fernsehen in jeder erdenklichen Form zu kritisieren. Es versteht sich auch von selbst, dass der Staat und seine Repräsentanten jegliche sachliche Kritik an einem Programmbeitrag äußern können, um Richtigstellung einer falschen Tatsachenbehauptung oder Gegendarstellung zu fordern. Bedenklich sind jedoch Beeinflussungsversuche, bei denen das Gewicht einer staatlichen Institution oder Position mit mehr oder weniger drohender Gebärde auf die Waagschale der Programmgestaltung gelegt wird. Ein paar abschließende Worte.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1961 war eine klare Niederlage für die Bundesregierung, aber ein deutlicher Sieg für die föderale Struktur und die Unabhängigkeit des Rundfunks. Zwar entstanden als Instrumente der Außenpolitik die Deutsche Welle und der Deutschlandfunk beim Bund, aber die Rundfunkhoheit blieb endgültig Ländersache. Und aus dem gescheiterten Adenauer-Fernsehen wurde, ohne Bezug zu den Ländern, das ZDF. Was dieses Ringen uns heute lehrt, ist hochaktuell. Das Spannungsfeld zwischen der Politik und den Medien ist unvermeidlich. Jede politische Gruppierung will größtmöglichen Einfluss anhäufen, sei es im Rundfunk, in der Zeitung oder heute im Internet. Aber gerade der Mix aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Parteien in den Rundfunkgremien, so kompliziert er auch ist, bildet eine Schutzmauer gegen die Autokratie. Denn der Versuch, mit dem Gewicht einer staatlichen Institution die Programmgestaltung zu beeinflussen, bleibt auch heute ein demokratisches No-Go. Die Kämpfe der 50er Jahre haben die Basis dafür geschaffen, dass Deutschland heute ein breites Spektrum an Medien besitzt, das kritisch, aber nicht weisungsgebunden arbeitet. Und auch wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik steht, noch hat niemand eine bessere Alternative vorgeschlagen.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.